heute der große Luftozean, die lange Nacht vom Klima, eine Sendung von Harald Brandt.
1979 veröffentlichte der englische Naturwissenschaftler James Lovelock ein Buch mit dem Titel Gaia, in dem er die Hypothese aufstellte, dass sich die Erde wie ein einziger planetarischer Organismus verhält, der alle wichtigen Parameter für sein Überleben selbst reguliert.
Phänomene wie Sauerstoffgehalt, Wolkenbildung und Salzgehalt der Ozeane werden durch sich gegenseitig beeinflussende physikalische, chemische und biologische Prozesse gesteuert. Lovelock glaubt, dass die Selbstregulation des Klimas und die Selbstregulation der chemischen Zusammensetzung der Erde einen Prozess darstellen, der sich aus der korrekt verknüpften Evolution von Gestein, Luft und Wasser zusammen mit der Evolution des irdischen Lebens ergibt.
Mit anderen Worten, das Leben auf dem Planeten Erde schafft selbst immer wieder die Bedingungen, die für den Fortbestand von biologischen Lebensformen notwendig sind.
Im ersten Kapitel seines 2005 erschienenen Buches Wir Wettermacher greift der australische Zoologe und Klimaforscher Tim Flannery den Begriff Gaia auf, der in der altgriechischen Mythologie der Name der Erdgöttin ist.
Obwohl wir immer besser verstehen, wie das Leben arbeitet, um die Chemie und die Temperatur der Erde zu beeinflussen, wird über Lovelocks Gaia-Hypothese noch immer viel diskutiert. Aber kommt es eigentlich darauf an, ob Gaia existiert oder nicht? Ich denke schon, denn dies beeinflusst unmittelbar die Art und Weise, wie wir unseren Platz in der Natur sehen. Jemand, der an Gaia glaubt, begreift alles auf der Erde als eng mit allem verknüpft. Genau wie die Organe in einem Körper. In solch einem System können Schadstoffe nicht einfach außer Acht gelassen und vergessen werden. Vielmehr wird jede Ausrottung einer Art als Selbstverstümmelung betrachtet. Infolgedessen prädisponiert eine Gaia-Weltsicht ihre Anhänger für eine nachhaltige Lebensweise. In unserer modernen Welt ist jedoch die reduktionistische Weltsicht auf dem Vormarsch und ihre Anhänger betrachten menschliches Handeln oft isoliert. Und es ist auch eine reduktionistische Weltsicht, die den Status quo des Klimawandels über uns gebracht hat. Mit dem Klima der Erde beschäftigen sich auch die Wissenschaftler am PEAK, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Gründer und Direktor des Instituts im Einstein-Park ist der Physiker Hans-Joachim Schellnhuber, der seit 1992 auch Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen ist.
Vorbedingung für das Gespräch war die Beschränkung auf harte wissenschaftliche Fakten. Die Relativierung oder sogar Infragestellung des Klimawandels, die von den Medien oft unter dem Vorwand der Objektivität betrieben wird, will Professor Schellnhuber nicht mitmachen. Wetterphänomene wie die Hitzewelle über Europa in den Jahren 2003 und 2006 sind zwar kein Beweis für den Klimawandel, aber die immer schnellere Abfolge von extremen Situationen ist durchaus ein Hinweis auf grundlegende Änderungen. Zwar gäbe es bei einem hochkomplexen System wie dem Klima der Erde immer noch viele ungelöste Fragen, aber die Gewissheit über den anthropogenen, also vom Menschen ausgelösten Klimawandel, habe sich gerade in den letzten Jahren immer mehr erhärtet.
Mit anderen Worten, ob es jetzt nun Baumringdaten sind, die uns erlauben, die letzten 800 oder 1000 Jahre zurückgehen, ob es solche Eisbergkerne sind, ob es Sedimentdaten sind, die uns erlauben, Millionen Jahre zurück, 800 oder 1000 Jahre zurückgehen, ob es solche Eisbergkerne sind, ob es Sedimentdaten sind, die uns erlauben, Millionen Jahre zurückzugehen. Im Grunde genommen sehen wir im Augenblick eine Phase, wo ja, die Klimageschichte der Erde tief in die Vergangenheit hinein rekonstruiert wird, und das wird unser ganzes Wissen über die Entwicklung der Erde natürlich sprunghaft steigern. Ich will jetzt nicht über die Geologie als solches reden, weil natürlich das Klima der Erde natürlich hauptsächlich bestimmt worden ist, wie solche Dinge wie große Vulkanausbrüche weit in der Vergangenheit, wo enorm viel CO2 in der Atmosphäre war, was also dann natürlich eine sehr viel höhere Temperatur verursacht hat. Bevor das Leben auf die Erde kam, gab es ja überhaupt keinen Sauerstoff in der Atmosphäre, nicht? Dass wir jetzt 21% Sauerstoffanteil in der Atmosphäre haben, was uns das Leben und Atmen möglich macht, ist das Ergebnis von vielen Bakterien, fleißigen Bakterien, die zu Zeiten der sogenannten großen Oxidation die Atmosphäre verwandelt haben. Es gab Methanausbrüche, die zu abrupten Erwärmungen der Erde um 10 Grad geführt haben. Es ist eine außerordentlich spannende Geschichte. Was für uns wichtiger ist in der jüngeren Vergangenheit, und jünger heißt in diesem Fall so die letzten 2 Millionen Jahre etwa, das ist dieses periodische Wachsen und Schrumpfen von großen Eisschilden, was wir als die Eiszeiten und die Warmzeiten bezeichnen. Ne? Und das ist nach wie vor nicht komplett erklärt, wie das genau zustande kommt und wie es auch wieder wie eine Eiszeit endet etwa. Aber das ist etwas, was vor allem die jüngere Geschichte unseres Planeten deutlich bestimmt. Ich kann zu den Mechanismen sicherlich sagen, die als treibende Kräfte eine Rolle spielen. Aber hier steht die Wissenschaft natürlich noch vor einigen ungelösten Fragen. Und das ist wiederum ist mit dem Klima, dem menschlichen Einfluss auf das Klima, eng verkoppelt, weil wir bisher noch nicht wissen, wie stabil dieser Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten ist und ob vielleicht die Menschheit durch ihr Eingreifen diesen ganzen Rhythmus durcheinander bringen könnte, sodass wir vielleicht gar keine Eiszeiten mehr sehen. Ne?
2004 veröffentlichte der Kölner Autor Frank Schätzing seinen Umweltthriller Der Schwarm, in dem er den Aufstand der Natur gegen die zerstörerischen Eingriffe des Menschen in die Lebensräume von Gaia beschreibt.
Zentrale Figur des Romans ist der norwegische Meeresbiologe Sigurd Johansson, der als erster die Mutationen von Würmern bemerkt, die sich am Meeresboden von methanfressenden Bakterien ernähren. Sein Versuch, mehr über das anormale Verhalten des Borstenwurms herauszufinden, führt ihn nach Kiel, wo er mit den Wissenschaftlern des Forschungszentrums GeoMar redet, die in einem Simulationstank die Druck- und Temperaturbedingungen in 800 Meter Tiefe nachbilden.
Am Abend treffen sich Johansson und sein deutscher Kollege Bohrmann in einem Bistro in Kiel. Nach dem Essen kommen sie auf die Pläne der norwegischen Firma Statoil zu sprechen, die mit vollautomatischen Fabriken auf dem Meeresgrund eine neue Phase der Ölförderung einleiten will.
Sie scheinen die allgemeine Euphorie nicht recht zu teilen, bemerkte Johansson. Eine Pause entstand. Bohrmann kratzte sich am Hinterkopf. Er sah aus, als wisse er nicht recht, wie er darauf antworten solle. Was mir Sorgen macht, ist weniger die Fabrik. Es ist die Naivität der Herangehensweise. Die Station ist ferngesteuert, komplett vom Land aus. Das heißt, etwaige Reparaturen und Wartungsarbeiten übernehmen Roboter. Bohrmann nickte. Verstehe, sagte Johansson nach einer Weile. Die Sache hat ein Für und Wider, sagte Bormann. Wenn Sie in unbekanntes Gebiet vordringen, ist das immer riskant. Und die Tiefsee ist unbekanntes Gebiet, machen wir uns nichts vor. Insofern ist es richtig, dass wir versuchen, unsere Einsatzmittel zu automatisieren, anstatt Menschenleben zu gefährden. Es ist in Ordnung, wenn wir einen Tauchroboter runterschicken, um Vorgänge zu beobachten oder ein paar Proben zu entnehmen. Aber das hier ist etwas anderes. Wie wollen Sie einen Unfall, bei dem Öl unter Hochdruck aus dem Bohrloch schießt, in 5000 Meter Tiefe wieder unter Kontrolle bringen? Sie kennen ja nicht mal wirklich das Terrain. Alles, was Sie kennen, sind Messungen. In der Tiefsee sind wir blind. Wir können mit Hilfe von Satelliten, mit Fächersonar oder seismischen Wellen eine Karte der Meeresbodenmorphologie anlegen, die bis auf den halben Meter genau ist. Wir detektieren Gas- und Ölvorkommen mit bodensimulierenden Reflektoren, sodass die Karte hinterher sagt, hier kannst du bohren, hier ist Öl, da sind Hydrate und da drüben musst du aufpassen. Aber was da unten ist, wirklich ist, wissen wir trotzdem nicht. Meine Rede, murmelte Johansson. Wir sehen die Auswirkungen unseres Tuns nicht. Wir können nicht einfach mal runterflitzen, wenn die Fabrik Mist baut. Missverstehen Sie mich nicht, ich bin keineswegs gegen die Rohstoffförderung, aber ich bin dagegen, Fehler zu wiederholen. Als der Ölboom losging, hat man sich keine Gedanken darüber gemacht, wie man den ganzen Schrott wieder entsorgt bekommt, den man da so lustig ins Meer gestellt hatte. Man hat Abwässer und Chemikalien in die See und in die Flüsse geleitet nach dem Motto, sie werden es schon schlucken. Radioaktives Zeug im Ozean versenkt, Ressourcen und Lebensformen ausgebeutet und vernichtet, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wie komplex die Zusammenhänge sind. Aber die automatischen Fabriken werden kommen? Zweifellos. Sie sind wirtschaftlich. Sie erschließen Vorkommen, an die menschliche Arbeitskräfte nie rankämen. Und als nächstes stürzt sich dann alles aufs Methan. Weil es sauberer verbrennt als alle anderen fossilen Brennstoffe. Stimmt. Weil ein Wechsel von Öl und Kohle zu Methan den Treibhauseffekt verlangsamen wird. Auch richtig. Es ist alles richtig. Solange es sich unter Idealbedingungen abspielt. Aber die Industrie verwechselt den Idealfall gerne mit der Wirklichkeit. Sie will ihn damit verwechseln. Sie wird sich von allen Prognosen immer die sonnigste heraussuchen, damit es schneller losgehen kann. Auch wenn man nichts weiß über den Kosmos, in den man da eingreift.
Wir leben auf dem Boden eines Luftozeans, der die ganze Erde bedeckt, meint der südafrikanische Biologe Lyle Watson. Auch sein australischer Kollege Tim Flannery zieht das Wort Luftozean dem abstrakten Begriff Atmosphäre vor, wenn er über die Bedeutung der irdischen Lufthülle für das Leben spricht.
Im Vergleich zu den 78% Stickstoff und den 20,9% Sauerstoff sind Spurengase wie Ozon oder Treibhausgase wie Methan und Kohlendioxid nur in äußerst geringen Konzentrationen in der Luft vorhanden. Aber dennoch spielen sie eine zentrale Rolle bei der Temperaturregulierung unseres Planeten. Tim Flannery.
Wir sind so klein und der große Luftozean ist so riesig, dass kaum zu glauben ist, wir könnten irgendetwas tun, das sein Gleichgewicht stört. In der Tat waren die Menschen über weite Strecken des vergangenen Jahrhunderts davon überzeugt, dass das Klima größtenteils stabil ist und der Floh auf dem Elefantenhintern, den die Menschheit darstellt, keinerlei Auswirkungen haben kann. Stellen wir uns aber die Erde als eine Zwiebel vor, wäre unsere Atmosphäre nicht dicker als die äußerste Pergamenthaut. Ihr atembarer Anteil bedeckt noch nicht einmal vollständig die Oberfläche des Planeten. Deshalb müssen Bergsteiger auf dem Mount Everest Sauerstoffmasken tragen. Und die Gase, aus denen sie sich zusammensetzt, stellen eine so kleine Menge dar, dass mehr Gas in den Ozeanen gelöst ist, als durch die Atmosphäre treibt und mehr Wärmeenergie nahe den Meeresoberflächen gespeichert ist, als im großen Luftozean insgesamt. Um die Verwundbarkeit der Atmosphäre in vollem Umfang zu begreifen, müssen wir nicht nur ihre Größe und ihre geringe Dichte berücksichtigen, sondern auch ihre Dynamik. Die Luft, die Sie gerade ausgeatmet haben, hat sich schon ziemlich weit ausgebreitet. Das CO2 aus einem Atemzug von letzter Woche ernährt jetzt vielleicht eine Pflanze auf einem fernen Kontinent oder Plankton im Eismeer. Binnen weniger Monate wird sich all das CO2, das Sie gerade ausgeatmet haben, über den gesamten Planeten verteilt haben. Wegen dieser Dynamik steht die Atmosphäre in intimer Beziehung zu allen anderen Bereichen unserer Erde, vom Mantel an aufwärts. Kein Vulkan spuckt, kein Ozean schäumt, ja keine Kreatur atmet, ohne dass der große Luftozean das registriert. Der große Luftozean hat eine bemerkenswerte Eigenschaft, die erst kürzlich zur Kenntnis genommen worden ist. Seine Telekinese. Als Sie das letzte Mal von Telekinese hörten, verbog Uri Geller vermutlich gerade Löffel. Aber der Ausdruck ist wissenschaftlich gültig definiert. Er bedeutet Bewegung über eine Entfernung hinweg ohne materielle Verbindung. Und im Fall der Atmosphäre ermöglicht es die Telekinese, dass sich Veränderungen simultan in weit entfernten Regionen manifestieren. So kann unsere Atmosphäre beispielsweise als Reaktion auf Erwärmung oder Abkühlung ganz von selbst und unmittelbar von einem klimatischen Zustand in einen ganz anderen übergehen. Dadurch können sich Stürme, Dürreperioden, Überflutungen oder Windverteilungsmuster auf globaler Ebene verändern, und zwar mehr oder weniger gleichzeitig. Telekinetische Entitäten sind sehr mächtig, aber auch überaus empfindlich, was Störungen angeht. Unsere globale Zivilisation ist ebenfalls telekinetisch und deshalb entfaltet sie innerhalb der Biosphäre eine solche Kraft, aber ihre Telekinese erklärt auch, warum regionale Störungen, etwa Kriege, Hungersnöte und Krankheiten, schreckliche Folgen für die Menschheit als Ganze zeitigen können.
Der Physiker Stefan Rahmstorf beschäftigt sich mit den Auswirkungen der menschlichen Aktivitäten auf das globale Klimasystem. Seine Arbeit am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung konzentriert sich auf die Rolle der Meeresströmungen bei Klimaänderungen.
In den letzten 100 Millionen Jahren ist der CO2-Gehalt der Atmosphäre stetig gesunken. Seit Beginn der industriellen Revolution steigt er wieder an. Und dadurch beeinflusst der Mensch den natürlichen Kreislauf der Freisetzung und der Reduktion des Treibhausgases.
Es gibt einen Kreislauf des Kohlendioxid zwischen Atmosphäre und Erdkruste. Dabei wird CO2 durch Vulkaneruptionen in die Atmosphäre geschleudert. Das ist praktisch die Quelle. Und die Senke, wo das CO2 wieder verschwindet, ist die Verwitterung von Felsgestein in Gebirgen, wo CO2 gebunden wird, dann mit Flüssen ins Meer gespült wird und sich dort im Sediment ablagert und dann auch wieder in der Erdkruste verschwindet, letztlich durch die Plattentektonik. Je nachdem, wie schnell diese tektonischen Prozesse gerade ablaufen, die sind auch nicht immer konstant, und ob gerade große Kontinente kollidiert sind und große Gebirge aufgetürmt haben, die dann besonders schnell verwittern, wie heute im Himalaya, je nachdem wird eben die Rate, mit der CO2 aus der Atmosphäre entfernt wird, verändert. Und so entstehen über hunderte von Jahrmillionen diese Variationen der CO2-Konzentration. Die ozeanischen Platten, die tauchen dann irgendwann unter. Unterkontinentalplatten schmelzen dann in der Hitze des Erdinneren. Dabei wird das CO2 wieder freigesetzt und landet durch Vulkane dann wieder in der Atmosphäre. Ist also ein regelrechter, geschlossener Kreislauf, ein Austausch des CO2 zwischen der festen Erdkruste, wo gigantische Mengen einfach vorhanden sind, und Atmosphäre und Ozean, die wir die schnellen Reservoirs nennen, weil die CO2-Menge zwischen Atmosphäre und Ozean sich eben relativ schnell auch über Zeiträume von Jahrzehnten bis Jahrhunderten austauschen kann, so wie wir das heute auch beobachten.
In Frank Schätzings Roman Der Schwarm begleitet die Journalistin Karen Weaver die Forschungsarbeiten des deutschen Wissenschaftlers Lukas Bauer, der im Nordatlantik eine mögliche Abschwächung des Golfstroms untersucht.
Korrekt gesagt geht es hier um den verlängerten Arm des Golfstroms, die sogenannte Nordatlantikströmung, die riesige Mengen warmes Oberflächenwasser über den Atlantik bis vor die Küsten Nordeuropas transportiert.
Der für das milde europäische Klima verantwortliche Nordatlantikstrom ist ein Teil der weltumspannenden thermohalinen Zirkulation.
Thermohalin bedeutet, dass es sich hier um Meeresströmungen handelt, die nicht durch die Winde, sondern durch das Absinken kalten und stark salzhaltigen Wassers von der Oberfläche in die Tiefseeregionen angetrieben werden.
Juno kreuzte über dem grönländischen Abyssal, einer Tiefseeebene unterhalb der Framstraße, aus der kaltes arktisches Wasser nach Süden strömte. Am Zirkelpunkt zwischen Island, Grönland, Nordnorwegen und Svalbard lag eine der beiden Lungen der Weltmeere. Was hier geschah, interessierte Lukas Bauer. Und es interessierte auch Karen Weaver bzw. ihre Leser. Bauer winkte sie heran. Vollkommen kahl, mit kolossalen Brillengläsern und weißem Spitzbart, kam er dem Prototyp des vergeistigten Professors näher als jeder Wissenschaftler, den Weaver je kennengelernt hatte. Er war 60 und hatte einen runden Rücken, aber in dem mageren, gebeugten Körper steckte eine unbändige Energie. Weaver bewunderte Menschen wie Lukas Bauer. Sie bewunderte das Übermenschliche an ihnen, die Kraft des Willens. »Kommen Sie her, Karen«, rief Bauer mit heller Stimme. »Ist das nicht unglaublich? In dieser Gegend stürzen 17 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde nach unten. 17 Millionen!« Er strahlte sie an. »Das ist 20-mal mehr, als sämtliche Flüsse der Erde führen.« »Doktor«, Weaver legte ihm die Hand auf den Unterarm, »das haben Sie mir schon 3-mal erzählt.« Bauer blinzelte. »So? Was Sie nicht sagen. Dafür haben Sie versäumt, mir zu erklären, wie Ihr Drifter funktioniert. Wenn ich Pressearbeit für Sie machen soll, müssen Sie sich ein bisschen mehr mit mir beschäftigen.
Na ja, der Drifter, der autarke Drifter. Ich dachte, das sei klar, oder nicht? Deswegen sind Sie ja hier.
Ich bin hier, um Computersimulationen von Strömungswegen zu erstellen, damit die Leute sehen können, wohin ihre Drifter unterwegs sind.
Schon vergessen? Ach so, Sie können ja auch gar nicht. Sie haben ja kein... Nun, ich bin leider ein bisschen knapp in der Zeit. Ich muss noch so vieles erledigen. Warum sehen Sie nicht einfach zu und...
Doktor, nicht schon wieder. Sie wollten mir was über die Funktionsweise erzählen.
Ja, sicher. In meinen Publikationen... Ich habe Ihre Publikationen gelesen, Doktor, und etwa die Hälfte begriffen. Und ich bin wissenschaftlich vorgebildet. Populärwissenschaftliche Artikel müssen unterhalten. Sie müssen in einer Sprache verfasst sein, die jeder kapiert.
Bauer sah sie gekränkt an.
Ich finde meine Abhandlungen durchweg verständlich.
Ja, Sie und 2 Dutzend Kollegen weltweit.
Ach was, wenn man den Text aufmerksam studiert.
Nein, Doktor, erklären Sie es mir. Bauer runzelte die Stirn. Dann lächelte er nachsichtig. Keiner meiner Studenten dürfte sich das trauen, mich so oft zu unterbrechen. Nur ich selber darf mich unterbrechen.
Er zuckte die mageren Schultern. Aber was soll ich machen? Ich kann Ihnen nun mal nichts abschlagen.
Nein, das kann ich nicht. Ich hab Sie gern, Karen. Sie sind eine...
Sie erinnern mich an... Na egal, schauen wir uns den Drifter an.
Und danach reden wir über die bisherigen Ergebnisse Ihrer Arbeit.
Ich bekomme Anfragen.
So? Von wem denn?
Von Zeitschriften, Fernsehmagazinen und Instituten.
Interessant.
Nein, nur logisch. Die Konsequenz meiner Arbeit.
Manchmal frage ich mich, ob Sie überhaupt verstehen, was Pressearbeit eigentlich ist.
Bauer grinste verschmitzt.
Erklären Sie es mir.
Gerne, wenn auch zum 10. Mal. Aber erst erzählen Sie mir was.
Nein, das ist schlecht, rief Bauer aufgeregt. Wir müssen die Drifter zu Wasser lassen. Und gleich danach muss ich dringend...
Danach müssen Sie tun, was Sie mir versprochen haben, ermahnte ihn Weaver.
Aber Kind, ich bekomme ebenfalls Anfragen. Ich korrespondiere mit Wissenschaftlern in aller Welt. Sie glauben ja gar nicht, was die von mir wollen.
Vorhin erhielt ich eine E-Mail. Da fragt mich jemand nach einem Wurm.
Ein Wurm, stellen Sie sich das mal vor, und ob wir erhöhte Methankonzentrationen gemessen haben.
Natürlich haben wir das, aber wie kann er das wissen? Da muss ich doch...
Das kann ich alles übernehmen. Machen Sie mich zur Komplizin.
Sobald ich, falls Sie mich wirklich gern haben.
Bauer machte runde Augen.
Ach so, verstehe.
Er begann zu kichern. Die runden Schultern schüttelten sich vor unterdrücktem Lachen.
Sehen Sie, darüber habe ich nie geheiratet. Man wird ständig erpresst. Gut, ich gelobe Besserung.
Jetzt kommen Sie, kommen Sie!
Im 2006 erschienenen Buch Der Klimawandel beschreiben die beiden Autoren, Professor Schellnhuber und Professor Rahmstorf, was passieren könnte, wenn durch Abschmelzen des Grönlandeises die Nordatlantikströmung abgeschwächt wird oder ganz zum Erliegen kommt.
Langfristig würden sich auch die tieferen Schichten des Ozeans erwärmen und ausdehnen und den Meeresspiegel insgesamt um 0,5 Meter zusätzlich ansteigen lassen.
Was wiederum Auswirkungen auf die Fähigkeit des Ozeans hätte, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu binden. Warmes Wasser bindet weniger Gas. Das sehe man am deutlichsten, wenn man eine warme Colaflasche öffne, sagt Stefan Rahmstorf beim Gespräch in Potsdam.
Was passiert mit dem CO2 im Ozean?
Es ist eine Kombination aus physikalischer Lösung im Meerwasser und dann einer ganzen Reihe von chemischen Reaktionen, bei denen dann zum Beispiel Carbonat gebildet wird und andere Moleküle, die Kohlenstoff speichern anorganisch. Und dann gibt es natürlich noch den organischen Kohlenstoff. Das heißt, Kohlenstoff wird auch vom Plankton im Meer eingebaut, zum Beispiel in Kalkschalen von Organismen, die sich dann auch wieder in den Sedimenten ablagern. Bis jetzt ist es so, dass der Ozean uns fast die Hälfte unserer CO2-Emissionen abnimmt. Das heißt, was wir in die Atmosphäre blasen, landet dann zum Teil im Ozean, weil es einen Gasaustausch an der Oberfläche zwischen Ozean und Atmosphäre gibt. Und wenn die Konzentration in der Atmosphäre ansteigt, im oberen Ozean aber zunächst mal nicht, weil ich direkt in die Atmosphäre CO2 hineingebe, dann wird der Ozean anfangen, einen Teil aufzusaugen. Das beobachten wir heute. Jetzt zeigt aber natürlich die Klimageschichte, gerade der Wechsel zwischen Eiszeiten und Warmzeiten, dass immer, wenn das Klima wärmer geworden ist, auch CO2 aus dem Ozean ausgegast ist und in die Atmosphäre gelangt ist. Mit einer gewissen Zeitverzögerung von einigen hundert Jahren, muss man zum Glück sagen. Also das passiert nicht sofort und ist auch noch, wie gesagt, nicht richtig verstanden, welche Prozesse im Einzelnen da wie stark dazu beitragen. Aber die Klimageschichte lässt durchaus befürchten, dass mit einer gewissen Verzögerung, wenn die Meere sich erwärmen, dann auch verstärkt CO2 aus dem Ozean ausgasen könnte und den Treibhauseffekt nochmal verstärken könnte.
In seinem Buch Wir Wettermacher vergleicht Tim Flannery die Kohlendioxidmengen, die von der Vegetation der Erdoberfläche aufgenommen werden, mit der Absorptionsfähigkeit der Ozeane.
Dabei räumt er mit der Illusion auf, dass es genüge, nur ausreichend Wälder anzupflanzen, um das Problem ansteigender CO2-Konzentration in der Luft in den Griff zu bekommen.
In den letzten beiden Jahrzehnten haben Wissenschaftler überwacht, wohin das CO2 gelangt, das Menschen durch das Verheizen fossiler Brennstoffe produzieren. Man kann das machen, weil das Gas aus den fossilen Energieträgern eine einzigartige chemische Signatur hat, sodass man ihm auf der Spur bleiben kann, wenn es um den Planeten zirkuliert. In stark gerundeten Zahlen ausgedrückt werden alljährlich 2 Gigatonnen von den Ozeanen und weitere 1,5 Gigatonnen von Landlebewesen absorbiert. Der Beitrag, den das Land dazu leistet, resultiert zum Teil aus einem historischen Zufall, der Pionierzeit in Amerika, der einigen Landpflanzen zu einem Heißhunger nach Kohlenstoff verholfen hat. Alte Wälder binden nicht viel CO2, denn sie befinden sich im Gleichgewicht. Sie setzen CO2 frei, wenn alte Vegetation verrottet, und absorbieren es, wenn neue wächst. Aus diesem Grund sind die größten Wälder der Welt, die Nadelwälder Sibiriens und Kanadas und die tropischen Regenwälder, keine guten Kohlenstoffreservoire. Junge, heftig wachsende Wälder hingegen schon. Während des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts rodeten und verbrannten die amerikanischen Pioniere die großen Wälder im Osten. Und sie verbrannten und beweideten die Ebenen und Steppen im Westen. Veränderungen der Landnutzung ermöglichten dann, dass die Vegetation zurückkehrte und wuchs. Infolgedessen sind die meisten der amerikanischen Wälder jünger als 60 Jahre und wachsen mit voller Kraft nach. Wobei sie alljährlich rund eine halbe Milliarde Tonnen CO2 der Atmosphäre entziehen. Und neu angepflanzte Wälder in China und Europa absorbieren vielleicht dieselbe Menge. Ein paar entscheidende Jahrzehnte lang haben diese jungen Wälder geholfen, unseren Planeten kühl zu halten, indem sie überschüssiges CO2 aufnahmen. Doch während sich die Wälder und Gebüsche der Nordhalbkugel von den Schlägen der Pioniere erholen, nehmen sie immer weniger CO2 auf. Und das genau zu der Zeit, da Menschen immer mehr davon in die Atmosphäre blasen. Die Hoffnung, dass uns langfristig die Wälder bei unserem Kampf gegen die globale Erwärmung helfen, wurde kürzlich durch eine Untersuchung zunichte gemacht, die das Kohlenstoffbudget unseres Planeten über 2 Jahrhunderte hinweg untersuchte. Sie zeigte, dass es wirklich nur ein großes Kohlenstoffreservoir auf unserem Planeten gibt, und das sind die Ozeane. Sie haben 48% allen von Menschen zwischen 1800 und 1994 emittierten Kohlenstoffs absorbiert, während im Verlauf derselben 2 Jahrhunderte das Leben an Land faktisch Kohlenstoff an die Atmosphäre abgegeben hat. Die Fähigkeit der Weltmeere, Kohlenstoff zu absorbieren, variiert jedoch. Ein einziges Ozeanbecken, der Nordatlantik, der nur 15% der Meeresoberfläche der Welt ausmacht, enthält fast ein Viertel allen Kohlenstoffs, den die Menschen seit 1800 emittierten. Noch merkwürdiger ist, dass das CO2 anscheinend nicht vom Nordatlantikbecken selbst absorbiert, sondern dort nur abgelagert wurde, nachdem es an anderer Stelle aufgenommen worden war. Diese andere Stelle erwies sich als die Nordsee. Jenes flache Meeresbecken zwischen Großbritannien und Nordeuropa, das dank einer ungewöhnlichen Schichtung seiner Gewässer CO2 in den Bereichen knapp unter der Oberfläche akkumulieren kann, von wo es in den Nordatlantik transportiert wird. Dieses kleine Meer ist eine so potente Kohlenstoffniere, dass es 20% allen je von Menschen emittierten Kohlendioxids ausgesondert hat.
Kohlendioxid ist nicht das einzige Treibhausgas, das den Planeten aufheizt, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Wesentlich potenter ist Methan, das in Form von Methanhydrat in großen Mengen auf dem Meeresgrund vorkommt.
Ein Konglomerat aus gefrorenem Wasser und Gas, das nur unter hohem Druck und niedrigen Temperaturen stabil bleibt. Die unterseeischen Abhänge der Kontinente werden von Methanhydrat zusammengehalten.
In seinem Roman Der Schwarm beschreibt Frank Schätzing, was passiert, wenn sich Methaneis zersetzt und große Mengen des Gases in Form eines Blowout plötzlich an die Oberfläche gelangen.
Die Oberflächenspannung des Meerwassers wird so stark gemindert, dass selbst große Schiffe sinken können.
Eine Gefahr, die der Kapitän des Forschungsschiffes Juno, auf dem der deutsche Wissenschaftler Lukas Bauer seine Untersuchung der Meeresströmungen vornimmt, unterschätzt hat.
Mit fatalen Folgen.
Weaver hatte ihm klargemacht, dass viele Menschen seine Arbeit schon darum nicht verstehen würden, weil sie gar nicht wussten, wie und wo der Golfstrom entsprang, um den sich alles drehte, was er in diesen Tagen unternahm. Er hatte das nicht glauben können. Er hatte auch nicht glauben können, dass keiner wusste, was ein autarker Drifter war, bis Weaver ihn davon überzeugte, dass es kaum jemand wissen konnte, weil Drifter viel zu neu und zu speziell waren. Das hatte er schließlich akzeptiert. Aber der Golfstrom, was lernten die Kinder bloß in der Schule? Doch Weaver hatte recht. Schließlich wollte er die Öffentlichkeit gewinnen, um sie teilhaben zu lassen an seiner Sorge und um den Verantwortlichen Druck zu machen. Und Bauer sorgte sich sehr. Seine Sorge entsprang im Golf von Mexiko. Dorthin strömte entlang der südamerikanischen Küste und vom Süden Afrikas her warmes Oberflächenwasser. In der Karibik wurde es aufgeheizt und floss weiter nach Norden. Einladend warmes Wasser, zwar ziemlich salzig, aber weil es so warm war, blieb es an der Oberfläche. Dieses Wasser bildete Europas Fernheizung, den Golfstrom. Bis Neufundland wälzte er sich und transportierte dabei 1 Milliarde Megawatt Wärme, was der thermischen Leistung von 250.000 Kernkraftwerken entsprach, wo ihm der kalte Labradorstrom in die Seite fiel und ihn auflöste. Dabei wurden sogenannte Eddies abgeschnürt, kreisende warme Wassermassen, die weiter nach Norden trieben, nun nordatlantische Drift genannt. Westwinde sorgten dafür, dass reichlich Wasser verdunstete, was Europa ergiebige Regenfälle bescherte und zugleich den Salzgehalt in die Höhe trieb. Die Drift zog weiter die norwegische Küste hoch, firmierte dort als Norwegenstrom und brachte immer noch genug Wärme in den äußersten Nordatlantik, dass Schiffe selbst im Winter Südwestspitzbergen anlaufen konnten. Erst zwischen Grönland und Nordnorwegen endete der Wärmezufluss. Hier stieß der Norwegenstrom alias nordatlantische Drift alias Golfstrom auf eiskaltes Arktiswasser, das ihn, unterstützt von kalten Winden, rapide abkühlte. Das ohnehin sehr salzige, nun auch sehr kalte Wasser wurde schwer und sackte ab. So schwer wurde es, dass seine Massen steil in die Tiefe stürzten. Das geschah nicht auf ganzer Front, sondern in Kanälen, sogenannten Schloten, die je nach Wellengang ihre Position wechselten und darum nicht auf Anhieb zu finden waren. Sinkschlote hatten einen Durchmesser zwischen 20 und 50 Metern. Etwa 10 von ihnen kamen auf einen Quadratkilometer. Aber wo genau sie lagen, hing von der Tagesform des Meeres und der Winde ab. Entscheidend war der ungeheure Sog, den die absinkenden Wassermassen erzeugten. Hierin lag das ganze Geheimnis des Golfstroms und seiner Ausläufer. Er floss nicht wirklich nach Norden, sondern wurde dorthin gezogen, angesaugt von der gewaltigen Pumpe unterhalb der Arktis. In 2000 bis 3000 Metern Tiefe trat das eisige Wasser dann seinen Rückweg an, eine Reise, die es einmal um den Erdball führte. Bauer hatte eine ganze Reihe von Driftern ausgesetzt in der Hoffnung, dass sie dem Verlauf der Schlote folgen würden, aber inzwischen drohte ihn der Mut zu verlassen, überhaupt auf Schlote zu stoßen. Überall hätten sie sein müssen, stattdessen schien die große Pumpe ihren Betrieb eingestellt oder in unbekannte Regionen verlegt zu haben. Bauer war hier, weil er um diese Probleme wusste und um ihre Auswirkungen. Er hatte nicht erwartet, alles in bester Ordnung vorzufinden, aber gar nichts vorzufinden, hatte er noch viel weniger erwartet. Und es bereitete ihm wirklich sehr, sehr große Sorgen. Er hatte Weaver seine Sorgen mitgeteilt, bevor sie von Bord gegangen war. Seither mailte er ihr folgsam in regelmäßigen Abständen Statusberichte und ließ sie an seinen geheimsten Befürchtungen teilhaben. Schon vor Tagen hatte sein Team festgestellt, dass die Gaskonzentrationen im Nordmeer sprunghaft angestiegen waren, und er brütete über der Frage, ob es womöglich einen Zusammenhang mit dem Verschwinden der Sinkschlote gab. Jetzt, allein in seiner Kammer, war er dessen fast sicher. Er arbeitete ohne Pause, während die Polarnacht hartgesottene Seeleute dazu brachte, einfach an der Reling zu lehnen und hinauszusehen. Mit rundem Rücken saß er über Stapeln von Berechnungen, Ausdrucken mit Diagrammen und Karten. Zwischendurch schickte er eine E-Mail an Karen Weaver, einfach um Hallo zu sagen und sie mit seinen letzten Erkenntnissen vertraut zu machen. So versunken war er in seine Arbeit, dass er es eine ganze Weile schaffte, das Zittern zu ignorieren. So lange, bis der Becher Tee auf seinem Schreibtisch zur Kante gewandert war und sich im Kippen auf seine Hose ergoss. »Teufel auch!« zitterte er. Der Tee lief heiß in seinen Schritt und an den Schenkeln herab. Er schob den Stuhl zurück und stand auf, um das Malheur näher in Augenschein zu nehmen. Dann verharrte er, die Hände um die Stuhllehnen gekrallt, und horchte hinaus. Täuschte er sich? Nein, er hörte Schreie. Schwere Stiefel rannten über das Deck. Irgendetwas ging da draußen vor sich. Das Zittern wurde heftiger, das Schiff verfiel in Vibrationen. Und plötzlich hebelte ihn etwas aus dem Gleichgewicht. Ächzend stolperte er gegen seinen Schreibtisch. Im nächsten Moment sackte der Boden unter ihm weg, als ob das komplette Schiff in ein Loch fiele. Bauer wurde rücklings zu Boden geschleudert. Angst nahm Besitz von ihm, tiefe, schreckliche Angst. Er rappelte sich auf und taumelte aus seiner Kammer hinaus auf den Gang. Lautere Schreie drangen an sein Ohr. Die Maschine wurde angeworfen. Jemand brüllte etwas auf Isländisch, das Bauer nicht verstand, weil er nur Englisch sprach. Aber er hörte das Entsetzen in der Stimme. Und noch größeres Entsetzen in der Stimme, die antwortete. Ein Seebeben? Hastig lief er den Gang entlang und die Treppe hinauf zum Deck. Das Schiff schwankte wie wild hin und her. Er hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Als er nach draußen wankte, schlug ihm ein entsetzlicher Gestank entgegen. Und mit einem Mal wusste Lukas Bauer, was los war. Er schaffte es zur Reling und sah hinaus. Ringsum brodelte weiß die See, als säßen sie in einem Kochtopf. Das waren keine Wellen, kein Sturm. Es waren Blasen. Riesige, aufsteigende Blasen. Wieder sackte der Schiffsboden weg. Bauer fiel nach vorn und schlug mit dem Gesicht hart auf die Planken. In seinem Kopf explodierte der Schmerz. Als er wieder aufsah, war seine Brille zu Bruch gegangen. Ohne Brille war er so gut wie blind, aber er sah auch so, dass die See über dem Schiff zusammenschlug. Oh Gott, dachte er. Oh Gott, hilf uns.
Wie real die Gefahren sind, die durch eine Veränderung der großen Meeresströmungen entstehen, bestätigt der Physiker Stefan Rahmstorf beim Interview in Potsdam.
Also zunächst wissen wir aus der Klimageschichte, dass es immer wieder zu sprunghaften Veränderungen der Meeresströme gekommen ist. Vor allem während der letzten Eiszeit sind etwa 25 solche sprunghaften Klimawechsel dokumentiert, die mit Instabilität der Atlantikströmungen in Verbindung gebracht werden. Das zeigen die Daten auch relativ klar, dass hier tatsächlich Strömungsänderungen eine wesentliche, entscheidende Rolle gespielt haben. Und auch in Modellsimulationen können wir das heute schon ganz gut nachvollziehen, warum diese Strömungen gerade auch während der letzten Eiszeit besonders instabil waren und wie dadurch auch sprunghafte Temperaturveränderungen an der Oberfläche zustande kommen. Es gibt plötzlich sogenannte Dansgaard-Oeschger-Events, plötzliche Erwärmungen um mehr als 10 Grad in Grönland innerhalb eines Jahrzehnts. Und ich sage in Grönland, weil von dort einfach sehr gute Daten kommen von den Eisbohrkernen. Wir wissen aber auch, dass es keineswegs ein lokales Phänomen in Grönland gewesen ist, sondern große Teile der Nordhalbkugel erfasst hat und auch sogar auf der Südhalbkugel Auswirkungen gehabt hat. Das ist praktisch eine Warnung aus der Klimageschichte an uns, dass die Meeresströme instabil sein können. Wenn man das Klima zu stark stört, können sie relativ abrupt sich verändern und damit sprunghafte Klimawechsel verursachen. Die Frage ist, können wir das in Zukunft wieder auslösen durch die Erderwärmung? Das ist zu befürchten, denn die globale Erwärmung bewirkt einerseits eine Abnahme der Dichte des Meerwassers durch die Erwärmung selber, weil warmes Wasser einfach leichter ist als kaltes Wasser. Noch wichtiger ist aber der Effekt, dass durch die Erwärmung eine Menge Süßwasser in den Nordatlantik hineinströmt, zum Beispiel durch das Abschmelzen des Grönlandeises, was wir schon verstärkt beobachten in den letzten Jahren. Auch eine Salzgehaltsabnahme im Nordmeer wird bereits seit Jahrzehnten beobachtet, dieser Trend. Und das führt dazu, dass praktisch das sogenannte marine Förderband, diese große Atlantikströmung, ins Stottern geraten kann, sich abschwächen kann. Bis heute rechnet niemand damit, dass es schon ein messbarer Effekt ist, der sich über die natürlichen Schwankungen hinaus schon deutlich zeigen würde. Dazu ist es bis jetzt nach vorherrschender Meinung zumindest noch zu schwach. Es ist aber zu befürchten, dass wenn die globale Erwärmung so weitergeht, wenn wir die Treibhausgasemissionen nicht stark herunterfahren in den nächsten Jahrzehnten, dass dann in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts tatsächlich eine reale Gefahr besteht, dass der Nordatlantikstrom sich abschwächen könnte oder im Extremfall auch sogar ganz abreißen könnte.
Thank you. Zum Tagesausklang nun die Nationalhymne. Um 0 Uhr dann die Nachrichten.
Frank Schätzings 2004 erschienener Thriller Der Schwarm beschreibt eine Serie von Umweltkatastrophen, die dazu führen, dass das Leben auf dem Planeten Erde für den Menschen sehr unkomfortabel wird.
Die Auflehnung der Natur gegen die zerstörerischen Eingriffe in das globale Ökosystem wird bei Schätzing vom Meer aus gesteuert.
Um zu verstehen, ob die neue Spezies von Borstenwürmern, die man auf den unterseeischen Methaneisvorkommen gerade entdeckt hat, etwas mit den Blowouts, den plötzlichen massiven Austreten von Methangas zu tun haben, rekrutiert die norwegische Firma Statoil den Meeresbiologen Sigurd Johansson.
Einem Blowout ist auch das Forschungsschiff des deutschen Wissenschaftlers Lukas Bauer im Nordatlantik zum Opfer gefallen.
Sigurd Johansson versucht mit der Journalistin Karen Weaver in Kontakt zu treten, die Lukas Bauer bei seiner Beobachtung der Veränderungen des Nordatlantikstroms begleitet hatte.
Zurück am Schreibtisch checkte er die E-Mail-Eingänge. Kaum etwas davon brachte ihn weiter. Erst die letzte Nachricht erregte sein Interesse beim Blick auf den Absender kweaver@deepbluesea.com. Johansson öffnete sie. Hallo Dr. Johansson, danke für Ihre Mail. Ich bin eben nach London zurückgekehrt und kann Ihnen augenblicklich nur sagen, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, was mit Lukas Bauer und seinem Schiff passiert ist. Wir haben jeden Kontakt verloren. Wenn Sie wollen, können wir uns kurzfristig treffen. Möglich, dass wir uns gegenseitig weiterhelfen. Mitte kommender Woche bin ich in meinem Londoner Büro zu erreichen. Falls Sie vorher Lust auf ein Treffen haben, ich bin derzeit zu Besuch auf den Shetland-Inseln und könnte es einrichten, dass wir dort zusammentreffen. Lassen Sie mich wissen, wie es Ihnen am besten passt. Karen Weaver. Schau, schau, murmelte Johansson. So kooperativ kann die Presse sein. Lukas Bauer war verschwunden? Vielleicht sollte er Skaugen noch einmal treffen. Mehr als lächerlich machen konnte er sich nicht, wenn er dem Mann seine Theorie der höheren Zusammenhänge darlegte. Aber war es überhaupt seine Theorie? Eigentlich hatte er wenig mehr vorzuweisen als das ungute Gefühl, dass die Welt in Schieflage geriet und das Meer daran schuld war. Wenn er den Gedanken ernsthaft fortentwickeln wollte, wurde es Zeit, ein Dossier anzulegen. Er überlegte. Er sollte Karen Weaver so schnell wie möglich treffen. Warum nicht auf den Shetland-Inseln? Es würde ein bisschen kompliziert werden mit den Flügen, aber das sollte kein Problem darstellen, wo Statoil schon alles bezahlte. Nein, dachte er plötzlich, es ist überhaupt nicht kompliziert. Hatte Skaugen nicht vor wenigen Stunden gesagt, er würde sich kreuzigen lassen für Johansson? So weit musste er ja gar nicht gehen. Es würde reichen, einen Helikopter bereitzustellen. Das war gut. Ein Diensthelikopter, einer von denen, die dem Management Board zur Verfügung standen. Keiner dieser fliegenden Linienbusse, sondern etwas Schnelles und Komfortables. Wenn Skaugen ihn schon zwangsrekrutierte, sollte er auch was für ihn tun. Johansson lehnte sich zurück. Er sah auf die Uhr. In einer Stunde hatte er Vorlesung und später ein Treffen mit Kollegen im Labor, um eine DNA-Analyse zu diskutieren. Er legte einen neuen Ordner an und schrieb als Pfeilname der fünfte Tag. Es war ein spontaner Gedanke, ein bisschen poetisch vielleicht, aber tatsächlich fiel ihm nichts Besseres ein. Am fünften Tag hatte Gott der Bibel zufolge das Meer und seine Bewohner erschaffen. Und das Meer und seine Bewohner machten gerade einigen Ärger. Er begann zu schreiben. Mit jeder Minute wurde ihm dabei kälter.
Am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beschäftigt sich der Physiker Wolfgang Lucht mit Computermodellen, die simulieren, welche Konsequenzen die Erwärmung der Erde für die Biosphäre haben könnte.
Im Gespräch legt er immer wieder den Akzent auf die Tatsache, dass der Klimawandel den Druck, den die menschlichen Aktivitäten auf die verschiedenen Ökosysteme sowieso schon ausüben, noch weiter verstärken.
Simulationen mit dem sehr hoch angesehenen englischen Klimamodell des Hadley Centers zeigen, dass im Laufe des 21. Jahrhunderts der Niederschlag speziell im Amazonasbereich sehr stark zurückgehen könnte. Und zwar so stark, dass der tropische Regenwald, wie wir ihn kennen, absterben würde aus Wassermangel. Das wäre einfach ein Verlust eines Systems mit einem unglaublichen Reichtum an Arten und auch einer großen kulturellen Bedeutung, auch für die Psyche und das Bewusstsein des Menschen. Nicht alle Modelle zeigen diesen Effekt. Es gibt eine große Unsicherheit, gerade bei Veränderungen im Niederschlag zwischen verschiedenen Modellen. Und die regionale Verteilung dieser Rückgänge ist nicht überall gleich. Das Klimamodell in Hamburg zum Beispiel zeigt einen geringeren Niederschlagsrückgang und auch in etwas anderen Regionen. Aber es scheint zumindest die Möglichkeit zu geben, dass im Amazonasbereich diese Austrocknung erhebliche Ausmaße annimmt. Und das wäre ein großer Effekt und ist im Moment derjenige, der am meisten in der öffentlichen Diskussion ist. Manche Modellläufe zeigen, dass dort Savanne entsteht, also der Regenwald durch Grasland ersetzt wird. Auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass trockenresistente Vegetationsformen sich etablieren. Das muss noch genauer untersucht werden und solche Studien laufen jetzt in verschiedenen Zentren auch bei uns. Nun kann man zu dieser ganzen Problematik auch noch sagen, dass der tropische Regenwald natürlich auch aus anderen Gründen ohnehin gefährdet ist. Selbst wenn wir keinen Klimawandel hätten, würde der tropische Regenwald möglicherweise ohnehin durch den Menschen und die soziale Dynamik, die Armut abgeholzt. Insofern ist das wieder eine Situation, wo ein sehr wichtiges Ökosystem unter zweierlei Formen von Bedrohung steht.
Das Klima der Erde hat sich im Lauf der Jahrmillionen immer wieder verändert, manchmal in relativ kurzer Zeit. Der australische Forscher Tim Flannery beschreibt in seinem Buch Wir Wettermacher die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft über die Klimakatastrophen der Vergangenheit.
Immer wenn es in der Atmosphäre zu einem Anstieg der Treibhausgase wie Methan oder Kohlendioxid gekommen ist, hatte das drastische Auswirkungen für das Leben auf der Erde.
Vor 55 Millionen Jahren waren Nordamerika, Asien und Europa durch Landbrücken verbunden, oder fast verbunden, die auf Höhe des nördlichen Polarkreises lagen, und die plötzliche Erwärmung öffnete diese Migrationsrouten für kurze Zeit vielen wärmeliebenden Spezies. Mit das Bemerkenswerteste an den Veränderungen ist, dass sie so schnell erfolgten. Das Einsetzen der Erwärmung scheint sich lediglich in Jahrzehnten oder Jahrhunderten vollzogen zu haben. Was war der Grund? Im Jahr 2004 fand man heraus, dass schwindelerregende 1500 bis 3000 Gigatonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre eingebracht worden sein mussten. Aus geologischer Sicht ereignete sich die Freisetzung augenblicklich. Das heißt, sie kam so schnell, dass sich ihre Dauer nicht aus den Sedimenten ablesen lässt. Vielleicht hat sie nur Jahrzehnte oder Jahre gedauert, und in dieser Zeit stieg die Atmosphärenkonzentration von CO2 von rund 500 Teilen pro Million, doppelt so viel wie in den letzten 10.000 Jahren, auf rund 2.000 Teile pro Million. Norwegische Wissenschaftler haben jüngst eine Struktur identifiziert, die einen Hinweis liefert, wo das Gas hergekommen ist. Ihnen fiel auf, dass in den 55 Millionen Jahre alten Sedimenten aus dem nördlichen und zentralen Atlantik überhaupt keine Carbonate zu finden sind, was darauf hinweist, dass der Ozean hier viel mehr versauert war als andernorts. Und das lässt darauf schließen, dass das Gas in der Nähe seinen Ursprung hatte. Als sie seismische Daten vom Meeresgrund vor Norwegen untersuchten, entdeckten sie mehrere kraterähnliche Strukturen von bis zu 100 Kilometern Durchmesser, die aus der Tiefe der Erde bis zu den Sedimentschichten hochragen, welche vor 55 Millionen Jahren gebildet wurden. An der Basis dieser Strukturen lagen schmale Bänder vulkanischen Gesteins, die durch die Erdkruste nach oben gedrückt worden waren. Setzt man diese Puzzlestücke zusammen, wurde der Klimawandel vor 55 Millionen Jahren nach Ansicht der Norweger von einem gigantischen, mit Naturgas betriebenen Äquivalent eines Grillfestes angeheizt. Der Brennstoff für das Ereignis lagerte in einer der gigantischsten Ansammlungen von Kohlenwasserstoffen, meist in Form von Methan. Zum größten Teil bestand der Vorrat aus fossilen Brennstoffen, die in Sedimenten eingelagert waren. Ein Teil davon mag aber auch in Form von Klatraten vorgelegen haben, einer eisigen, methanreichen Substanz, die auf dem Meeresboden noch immer reichlich vorhanden ist. Brennstoff ist jedoch ohne Zündung nutzlos und diese langen Magmabänder lieferten den Funken. Wir können uns vorstellen, wie die Erdkruste knirschte, als sich die heißen Zungen geschmolzenen Gesteins ihren Weg in Richtung des Brennstoffes bahnten. Höchstwahrscheinlich brannte er nicht, sondern erhitzte sich, expandierte und stieg dann schnell zur Oberfläche empor. Als er den Meeresboden erreichte, muss es zu einer massiven Tiefseeexplosion gekommen sein, deren Ausmaß die Welt noch nicht gesehen hatte. Der größte Teil des Methans gelangte jedoch nicht in die Atmosphäre. Stattdessen reagierte das Gas mit dem Sauerstoff im Meerwasser, wurde kalt verbrannt, sodass nur das CO2 an die Oberfläche gelangte. Da es in den Tiefen des Ozeans nun an Sauerstoff mangelte, hatte das Leben dort einen schweren Stand. Als dann das CO2 auch noch das Tiefenwasser versauern ließ, war eine ganze Kavalkade von Kreaturen, von denen wir die meisten niemals kennen werden, zum Aussterben verdammt. In der Tat häufen sich die Beweise dafür, dass viele der Tiefseelebewesen, die es noch heute gibt, sich erst nach dieser Zeit entwickelten. Aber diese Forschungsbefunde sind so neu, dass die Details alles andere als geklärt sind. Es kann sein, dass beim Aufreißen des Meeresbodens vor Norwegen nur ein Teil des Gases freigesetzt wurde, das unseren Planeten schmoren ließ, und dass aufgrund einer positiven Rückkopplung an anderen Stellen immer mehr Gas aus Quadraten freigesetzt wurde, als die Ozeane sich aufheizten, was zur thermalen Katastrophe führte. Wie auch immer. Die Erde brauchte 20.000 Jahre, bis sie all den zusätzlichen Kohlenstoff wieder absorbieren konnte, der offensichtlich von einer Blüte des Oberflächenplanktons aufgenommen wurde. Weil das Massensterben vor 55 Millionen Jahren von einem rapiden Anstieg von Treibhausgasen verursacht wurde, bietet es die beste Parallele zu unserer gegenwärtigen Situation. Es gibt aber bedeutende Unterschiede, was heißt, dass die Ereignisse, die wir und unsere Kinder erleben werden, keine schlichte Wiederholung jener längst vergangenen Zeit sein werden. Am wichtigsten ist der Umstand, dass sich die Erde jetzt seit Millionen Jahren in einer Kühlhausphase befindet, während sie vor 55 Millionen Jahren schon bereits sehr warm war und das CO2-Niveau rund doppelt so hoch lag wie heute. Damals gab es keine Eiskappen und vermutlich weniger an Kälte angepasste Spezies. Sicherlich keine, die Narwalen oder Eisbären vergleichbar wären. Auch kannte diese wärmere Welt wahrscheinlich nicht die wunderbaren, stratifizierten Schichten des Lebens, die wir heute auf den Bergen und in den Tiefen des Meeres finden. Folglich droht unsere moderne Erde im Fall einer rapiden Erwärmung viel mehr zu verlieren als die vor 55 Millionen Jahren. Damals schloss die Erwärmung eine geologische Epoche ab, während wir mit unseren Aktivitäten eine gesamte Ära beenden könnten.
Das große Artensterben, das uns heute droht, wird durch die Tatsache verstärkt, dass die Migrationsmöglichkeiten von Tieren und Pflanzen stark eingeschränkt sind.
Ökosysteme, die unter verstärktem Hitzestress stehen oder unter Wassermangel leiden, können sich heute nur noch schwer in andere Regionen verlagern, weil ihnen Städte und Ackerlandschaften den Weg versperren.
Zwar gibt es durchaus Migrationen einzelner Spezies, aber viele Ökosysteme sind so sehr an eine geografische Region angepasst, dass eine schnelle Veränderung des Klimas ihnen nur wenig Möglichkeiten der Anpassung lässt.
Wolfgang Lucht spricht davon, dass wir uns wohl bald entscheiden müssen, welche Arten wir unbedingt bewahren wollen.
Ich nenne einfach stichwortartig noch ein paar andere Ökosysteme, die uns beschäftigen. Neuere Klimasimulationen zeigen, dass in recht großem Ausmaß im südlichen Afrika möglicherweise große Trockenheit eintreten könnte. Da geht es darum, dass zum Beispiel in Botswana oder Namibia, wo es große Feuchtgebiete gibt und die Tiere verbreiten sich in die Fläche, wenn dann die Trockenzeit kommt, dann versammeln sich die ganzen Tiere an den Wasserlöchern. Das ist ja bekannt, dann fahren die Touristen hin, weil man da alles schön auf einem Haufen sieht und die Löwen können sich gut bedienen. Aber was ist eigentlich die Sensitivität dieser Wasserlöcher gegen abnehmenden Regen? Wenn diese Wasserlöcher ein bisschen zu stark austrocknen, werden sehr viele Tiere relativ schnell verdursten, wenn das mehrere Jahre hintereinander ist. Und das kann zum schnellen Verlust großer, wichtiger Ökosysteme, Savannenökosysteme in Afrika führen. Es gibt Hinweise darauf, dass der indische Monsun instabil sein könnte. Dann würde es in Indien möglicherweise große Verschiebungen geben, wenn sich die ganze Regencharakteristik dort verändert. Bekannt ist, dass die ganze mediterrane Region mit sehr starker Austrocknung zu tun haben wird und dort möglicherweise die jetzt ja schon sehr an Trockenheit angepasste mediterrane Vegetation nicht mehr ausreichende Feuchtigkeit vorfinden wird. Ja, und das sind noch alles nur die großflächigen Veränderungen. Das sind keine Effekte, wo die Summe an vielen kleinen Veränderungen sich zu was aufaddieren kann. Es ist nicht das Thema, dass man in einzelnen Ökosystemen bestimmte Leitspezies vielleicht verliert, die eine große Wichtigkeit haben. Zum Beispiel, wenn man Bienen verliert, dass man dann mit der Bestäubung Schwierigkeiten hat. Es gibt verschiedene Aspekte. Welche Biosphäre braucht der Planet, um gut zu funktionieren? Der Planet hat die Biosphäre hervorgebracht als das lebendige Organ des Planeten. Wie stark kann man dieses Organ verändern, bevor die Funktion dieses Organs versagt und der Planet in Schwierigkeiten kommt?
Die Schwierigkeiten für den Planeten entstehen in Frank Schätzings Roman Der Schwarm durch die Aktion eines mutierten Borstenwurms, der die riesigen Methanhydratvorkommen im Schelfgebiet vor der norwegischen Küste destabilisiert.
Es sind die Wissenschaftler des Kieler Forschungsinstituts Geomar, die als erste die Konsequenzen erkennen und Alarm schlagen.
Zu diesem Zeitpunkt ist es allerdings schon zu spät, um die Katastrophe zu verhindern.
Erwin Süß betrat Yvonne Mirbach im Gefolge Bormanns Büro. Ruf diesen Johansson an, sagte er sofort. Bormann hob den Kopf. Er kannte den Geomar-Direktor lange genug, um zu sehen, dass etwas Außergewöhnliches passiert sein musste. Etwas, das Süß zutiefst bestürzte. Was ist los? Fragte er, obschon er es ahnte. Mirbach zog einen Stuhl heran und setzte sich. Wir haben den Computer sämtliche Szenarien durchrechnen lassen. Der Kollaps wird eher erfolgen, als wir dachten. Bormann runzelte die Stirn. Letztes Mal waren wir nicht sicher, ob es überhaupt zu einem Kollaps kommen wird. Ich fürchte doch, sagte Süß. Die Bakterienkonsortien? Ja. Bormann lehnte sich zurück und fühlte, wie sich seine Stirn mit kaltem Schweiß bedeckte. Es kann nicht sein, dachte er. Das sind doch nur Bakterien. Mikroskopisch kleine Lebewesen. Plötzlich begann er zu denken wie ein Kind. Wie kann etwas so Winziges einen Eisdeckel von über 100 Metern Dicke zerstören? Es geht nicht. Was soll eine Mikrobe ausrichten auf Tausenden von Quadratkilometern Meeresboden? Gar nichts. Es ist nicht vorstellbar. Es ist nicht real. Es findet nicht statt. Sie wussten wenig über Konsortien. Fest stand, dass sich in der Tiefsee Mikroorganismen verschiedener Arten zu Symbiosen zusammenschlossen. Schwefelbakterien verbündeten sich mit Archäen, urtümlichen Einzellern, die zu den ältesten Lebensformen überhaupt gehörten. Die Symbiose war extrem erfolgreich. Vor wenigen Jahren erst hatte man die ersten Konsortien auf den Oberflächen von Methanhydraten aufgespürt. Die Schwefelbakterien verwerteten mit Hilfe von Sauerstoff, was sie von den Archäen erhielten, nämlich Wasserstoff, Kohlendioxid und verschiedene Kohlenwasserstoffe. Denn diese Stoffe schieden die Archäen aus, wenn sie sich an ihrer Leibspeise gütlich taten, an Methan. Gewissermaßen lebten damit auch die Schwefelbakterien vom Methan, nur dass sie selber nicht dran kamen, denn das meiste Methan lagerte im sauerstofffreien Sediment und Schwefelbakterien konnten ohne Sauerstoff nicht leben. Aber Archäen konnten es. Sie waren in der Lage, Methan ohne Sauerstoff zu knacken, noch Kilometer tief unter der Erdoberfläche. Man schätzte, dass sie jährlich 300 Millionen Tonnen des marinen Methans umsetzten, möglicherweise zum Wohle des Weltklimas, denn aufgespaltenes Methan konnte nicht als Treibhausgas in die Atmosphäre entweichen. So gesehen waren sie beinahe eine Art Umweltpolizei. Zumindest solange sie sich auf weiter Fläche verteilten. Aber sie lebten auch in Symbiose mit Würmern. Und dieser seltsame Wurm mit seinen monströsen Kiefern war vollgepackt mit Konsortien von Schwefelbakterien und Archäen. Sie lebten in ihm und auf ihm. Mit jedem Meter, den er sich ins Hydrat bohrte, brachte er die Mikroorganismen tiefer hinein und sie begannen, das Eis von innen zu zersetzen. Wie Krebs. Irgendwann verendeten die Würmer, dann die Schwefelbakterien, aber die Archäen fraßen sich unbeirrt nach Seiten weiter durch das Eis hindurch zum freien Gas. Sie verwandelten das vormals kompakte Hydrat in eine poröse, brüchige Masse und das Gas trat aus. Die Würmer können das Hydrat nicht destabilisieren, hörte Bormann sich sagen. Richtig, aber es war auch gar nicht ihre Aufgabe. Die Würmer erfüllten nur den Zweck, ihre Archäenfracht ins Eis zu schaffen. Wie Omnibusse. Methanhydrat, 5 Meter Tiefe, alles aussteigen, an die Arbeit. Warum haben wir das nie erwogen? Dachte Bormann. Temperaturschwankungen des Meerwassers, Verringerung des hydrostatischen Drucks, Erdbeben, all das gehörte zum Schreckensrepertoire der Hydratforschung. Nur über Bakterien hatte kaum jemand ernsthaft nachgedacht, obwohl bekannt war, was sie taten. Kein Mensch hätte im Traum das Szenario einer solchen Invasion entwickelt. Niemand hätte die Existenz eines Wurmes für denkbar gehalten, der sich als methanotroper Selbstmörder herausstellte. Seine Vielzahl, seine Ausdehnung auf einen kompletten Kontinentalhang, absurd, unerklärlich. Die Armee der Archäen, getrieben von ihrem fatalen Appetit, in ihrer Masse, faktisch unmöglich.
Und dann dachte er wieder,
wie um alles in der Welt sind diese Tiere dahin gekommen? Warum sind sie da? Was hat sie hingebracht? Oder wer? Das Problem, sagte Mirbach, ist, dass unsere erste Simulation weitgehend auf linearen Gleichungen fußte. Aber die Wirklichkeit verläuft nicht linear. Wir haben es mit teils exponentiellen und weitgehend chaotischen Entwicklungen zu tun. Das Eis bricht auseinander, das Gas darunter sprudelt unter Hochdruck hervor und reißt ganze Brocken mit sich. Meeresboden stürzt ein, sodass der Zeitpunkt des Zusammenbruchs rasend schnell. Schon gut. Bormann hob die Hand. Wie lange noch? Ein paar Wochen. Ein paar Tage, ein paar. Mirbach zögerte. Dann zuckte sie die Schultern. Es gibt eine Unwägbarkeit bei alledem. Wir wissen immer noch nicht, ob es tatsächlich stattfinden wird. Fast alles spricht dafür, aber das Szenario ist so ungewöhnlich, dass wir über bloßes Theoretisieren kaum hinauskommen. Lassen wir das ganze diplomatische Versteckspiel. Was ist deine persönliche Meinung? Mirbach sah ihn an.
Ich habe keine. Sie machte eine kurze Pause. Wenn drei Wanderameisen auf ein großes Säugetier treffen, werden sie allenfalls totgetreten. Wenn dasselbe Säugetier auf ein paar tausend von ihnen trifft, wird es bei lebendigem Leib bis auf die Knochen abgenagt. So ähnlich stelle ich das mir mit den Würmern und Mikroorganismen vor, Capito?
Ruf Johansson an, sagte Süß wieder. Sag ihm, wir rechnen mit einem Storega-Effekt.
Konsequenzen einer Storega-Rutschung, bei der ganze Kontinentalhänge in sich zusammenbrechen, beschreibt auch Tim Flannery in Wir Wettermacher.
In der Erdgeschichte ist es mehrmals zu solchen Ereignissen gekommen, bei denen riesige Mengen von Treibhausgasen in kurzer Zeit freigesetzt wurden.
Was das Leben auf der Erde radikal veränderte. Tim Flannery.
Sollte jeder Druck von den Klatraten genommen werden oder die Temperatur am Meeresgrund steigen, könnten kolossale Mengen Methan freigesetzt werden. Was dabei passieren kann, haben wir am Beispiel der Nordsee vor 55 Millionen Jahren gesehen. Aber Paläontologen vermuten mittlerweile, dass die Freisetzung von Klatraten möglicherweise für einen viel schwerer wiegenden Wandel verantwortlich war. Das größte Artensterben aller Zeiten. Vor 245 Millionen Jahren starben rund 9 von 10 der damals auf der Erde lebenden Spezies aus. Dieses Perm-Trias-Massenaussterben riss eine frühe Form säugetierähnlicher Kreaturen mit sich und ebnete damit der Dominanz der Dinosaurier den Weg. Was zu einem Treppenwitz der Evolutionsgeschichte werden könnte, falls ein weiteres ähnliches Ereignis die Zivilisation der bislang erfolgreichsten Säugetierspezies zerstört. Der Grund für das Massenaussterben ist heftig umstritten. Es gibt aber zwei Favoriten. Die Kollision eines Asteroiden mit der Erde und massive Spalteneruptionen in Sibirien, bei denen bis zu 2 Millionen Kubikkilometer Lava und Milliarden Tonnen CO2 und Schwefeldioxid freigesetzt wurden. Diese zweite Hypothese findet zunehmend Anhänger. Und wie diese Gase vulkanischen Ursprungs der Theorie nach mit den Klatraten interagiert haben, verdient hier unsere Aufmerksamkeit. Die Einleitung der Treibhausgase in die Atmosphäre war von so gewaltigem Ausmaß, dass man glaubt, sie habe zunächst zu einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um rund 6 Grad Celsius geführt. Hinzu kam weit verbreiteter saurer Regen, an dem das Schwefeldioxid schuld war und der noch mehr Kohlenstoff freisetzte. Im Endeffekt lösten die dadurch immer weiter steigenden Temperaturen ungeheure Mengen Methan aus der Tundra und aus den Klataten am Meeresgrund. Nebenbei, wir konzentrieren uns hier zwar auf Vorgänge im Ozean, aber das Methan und das CO2, das in den Permafrostböden gelagert ist, darf nicht vergessen werden. Große Mengen dieser Gase sind in ganzjährig gefrorener Erde eingeschlossen und sie werden vom Klimawandel mit noch größerer Wahrscheinlichkeit freigesetzt als die Klatrate. Eine spannende Frage ist, warum die Atmosphäre zur Zeit des Massenaussterbens so wenig Sauerstoff enthielt. Vor 280 Millionen Jahren waren es 21%, so viel wie heute. Aber vor 260 Millionen Jahren war sein Anteil auf 15% gefallen. Und dann auf nur noch 10% zur Zeit des Perm-Trias-Massenaussterbens. Das, glaubt zumindest ein Wissenschaftler, könnte von der plötzlichen Freisetzung des Methans herrühren, denn das Gas wäre in der Atmosphäre rasch zu CO2 und Wasser oxidiert worden. Und dabei wären große Mengen des freien atmosphärischen Sauerstoffs gebunden worden. Klatrate sind wichtige Strukturelemente für die Stabilität des Meeresbodens und ihre plötzliche Sublimation könnte zu ozeanischen Erdrutschen und Tsunamis von nie geahnter Gewalt führen. Ja, man glaubt, dass so ein Ereignis vor der Küste von Carolina vor 15.000 Jahren genug Methan freisetzte, um die atmosphärische Konzentration um 4% steigen zu lassen. Es ist ernüchternd, darüber nachzudenken, dass nicht weit von dem Strand vor Ihnen eine instabile Klatratenzeitbombe lauern könnte.
Wenn es in früheren Zeiten zu einem massiven Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre gekommen ist, hat der Planet immer wieder Mittel und Wege gefunden, um die Bedingungen für die Weiterexistenz von Leben zu schaffen.
Der englische Naturwissenschaftler James Lovelock nennt diesen Mechanismus der Selbstregulierung das Gaia-Prinzip. Es könnte allerdings sein, schreibt er in seinem letzten Buch, The Revenge of Gaia, dass wir bereits eine Schwelle überschritten haben, die uns nun zwingt, die Kontrolle über das Klima selbst in die Hand zu nehmen. Eine Verantwortung, der wir nicht unbedingt gewachsen sind.
Auch der Leiter des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Professor Hans-Joachim Schellenhuber, meint, dass wir so schnell wie möglich handeln müssen, wenn wir wollen, dass die Selbstregulierungsmechanismen der Erde weiterhin so funktionieren, wie wir es gewohnt sind.
Wir verbrauchen im Augenblick innerhalb von wenigen Jahrhunderten die gesamten fossilen Brennstoffe, die vor langer, langer Zeit, vielen, vielen Millionen Jahren, über Millionen Jahre gebildet worden sind. Was bedeutet, dass wir spätestens in 200 Jahren, wenn wir nur von Kohle und so weiter reden, aber was Erdöl angeht, vielleicht in 30, 50 Jahren, vor dem Energiebankrott stehen werden. So. Nebenbei ruinieren wir dabei auch noch das Weltklima. Das sind schon mal zwei schlechte Dinge, ne? Was tut jetzt der kurzfristig denkende Mensch, der sagt, okay, all diese Lasten bürden wir den nachfolgenden Generationen auf. Nicht nur, dass sie irgendwann sich überlegen müssen, mit welchen Energiequellen sie auskommen wollen. Die Wirtschaft wächst und wächst und die Energie wird immer geringer. Man muss sich das vorstellen. Es sind wie zwei Lokomotiven, die aufeinander zufahren, ne? Sie müssen nicht nur das Energieproblem dann irgendwann über Nacht lösen, wenn das letzte Ölfass geleert ist, sondern sie sollen dann auch gleich noch sich entweder anpassen an einen massiven Klimawandel oder dann die CO2-Reduktionstechniken erfinden, die uns dann hier stabile Umweltbedingungen schaffen. Und es ist völlig klar, dass die nachfolgenden Generationen damit überfordert sein würden. Also warum nicht eine nachhaltige Denkweise installieren, die sagt, wir müssen unser Energiesystem ohnehin umstellen. Lasst uns jetzt, wo wir noch Öl und Kohle und Gas in Hülle und Fülle haben, investieren in Alternativen dazu und als kleinen, harmlosen Nebeneffekt, das sage ich natürlich ironisch, auch noch das Klima zu schützen. Ne? Win-win gegen lose-lose. Ja? Es ist eine absolut klare Wahl, die man, ich habe es natürlich holzschnittartig jetzt dargestellt, aber das ist schon die Haupteinsicht und die Hauptbotschaft. Und ich denke, das ist einigen Politikern sehr wohl klar. Es wäre, wie gesagt, Bismarck klar gewesen, der ja nun sehr langfristig gedacht hat, ja, Rentensystem eingeführt hat, der hat in Dimensionen von 50 Jahren gedacht. Einigen Politikern ist das völlig klar. Die Frage ist einzig und allein, wie in einer demokratischen Gesellschaft so etwas in die Zivilgesellschaft transportiert werden kann, dass die das wieder als Unterstützung zurückreflektiert auf die Politik.
Frank Schätzing geht in seinem Roman Der Schwarm von der Prämisse aus, dass der Punkt, bis zu dem die Menschheit noch regulierend eingreifen konnte, überschritten ist. Und die Natur jetzt beginnt, sich gegen eine Spezies zu wehren, die aus Unwissenheit und Profitgier die ganze Biosphäre zerstört.
Als der Forschungsleiter von Statoil, Clifford Stone, an Bord eines Spezial-U-Boots eine neuartige unterseeische Förderanlage besichtigen will, gerät er zusammen mit dem Piloten in einen Methan-Blowout.
Die Techniker an Bord des Forschungsschiffs Thorvaldson verlieren den Kontakt zur Deep Rover und dem Kapitän Jean-Jacques Albin wird klar, dass sie in großer Gefahr schweben.
Unten vollzog sich ein Desaster. Von einem Moment auf den anderen waren die zerstörten Hydrate, vormals stabile Eisfelder und Adern in den Poren der Sedimente, nun von Würmern und Bakterien zerfressene Ruinen, auseinandergefallen. Auf einer Strecke von 150 Kilometern verwandelte sich die eisartige Verbindung von Wasser und Methan explosionsartig in Gas. Während Albon sich dazu durchrang, die Stellung zu halten, bahnte sich das Gas seinen Weg ins Freie, sprengte Steilwände, riss Felsen auseinander, ließ den Schelf erbeben und nach vorne wegsacken. Kubikkilometer Gestein stürzten binnen Sekunden in sich zusammen. Der gesamte obere Kontinentalrand geriet in Bewegung, während tief unten immer neue Schichten kollabierten und drängte nach. In einer gewaltigen Kettenreaktion rissen die abrutschenden Massen
einander mit, krachten auf die letzten festen Strukturen und zermalten sie zu Schlangen. Der Schelf zwischen Schottland und Norwegen mit seinen Pumpen, Pipelines und Plattformen zeigte erste Risse. Jemand schrie durch den Sturm zu Alban hinüber. Er wirbelte herum und sah den stellvertretenden wissenschaftlichen Leiter wild mit den Armen fuchteln. Seine Worte waren im Sturm kaum zu verstehen. Der Hang, hörte Alban nur, der Hang!
Nach der kurzen trügerischen Ruhe war das Meer jetzt richtig wild geworden. Schwere Seen setzten der Thorvaldsson zu. Alban warf einen verzweifelten Blick in Richtung Ausleger, wo sie das Deep Rover zu Wasser gelassen hatten. Die Fluten schäumten, der Methangestank war unerträglich geworden. Er riss seinen Blick los und rannte mitschiffs. Der Mann packte ihn am Jackenärmel.
Kommen Sie, Alban, mein Gott, das müssen Sie sich ansehen!
Das Schiff erzitterte, ein dumpfes Grollen drang an Albans Ohr, ein Geräusch tief aus dem Innern der See. Sie taumelten durch das enge, schwankende Treppenhaus hinauf zur Brücke.
Da!
Alban starrte auf das Instrumentenpult mit dem Sonar, das fortgesetzt den Meeresboden abtastete. Er traute seinen Augen nicht.
Da war kein Boden mehr. Es war, als blicke er in einen Mahlstrom. Der Hang rutscht ab, flüsterte er.
Im selben Moment erkannte er, dass er nichts mehr für den verrückten Ingenieur und Eddie tun konnte. Was er geahnt hatte, wurde zur schrecklichen Gewissheit.
Wir müssen hier weg, sagte er sofort.
Der Steuermann wandte ihm den Kopf zu. Und wohin? Alban dachte fieberhaft nach. Er hatte nun völlige Gewissheit. Er wusste, was dort unten geschah, und darum wusste er auch, was ihnen als nächstes blühte. Einen Hafen anzulaufen, schloss sich aus. Der Thorvaldsson blieb nur die Chance, möglichst schnell tiefere Gewässer anzusteuern.
Funksprüche durchgehen, sagte er. Norwegen, Schottland, Island, sämtliche Anrainer. Sie sollen die Küsten evakuieren. Unablässig senden. Erreichen, wen immer wir erreichen können. Was ist mit Stone und...
begann der stellvertretende Leiter. Alban sah ihn an.
Sie sind tot!
Er wagte sich nicht auszumalen, wie gewaltig die Rutschung war. Aber allein, was das Sonar zeigte, reichte, ihm Schauer über den Rücken zu jagen. Noch waren sie im kritischen Bereich. Wenige Kilometer Schelf einwärts und sie würden kentern. Weiter draußen stand zu erwarten, dass sie mit einem blauen Auge davonkamen. Sie würden sich dem Wüten des Sturms aussetzen müssen, aber damit ließ sich zurechtkommen. Alban rief sich die Morphologie des Hangs in Erinnerung. Zum Nordwesten hin fiel der Meeresboden in mehreren großen Terrassen ab. Wenn sie Glück hatten, kam die Lawine im oberen Bereich zum Stillstand. Aber bei einem Storegga-Effekt gab es kein Halten mehr. Der komplette Hang würde in die Tiefe rutschen, hunderte von Kilometer weit und bis in 3.500 Meter Tiefe. Bis in die Abyssale östlich von Island würden die Massen dringen und dabei die Nordsee und die norwegische See erschüttern wie ein Jahrtausendbeben. Wohin sollten sie fahren? Alban wandte den Blick von den Instrumenten.
Kurs Island, sagte er.
Oder 1000 Jahre zurückgehen, ob es solche Eisbergkerne sind, ob es Sedimentdaten sind, die uns erlauben, Millionen Jahre zurückzugehen. Im Grunde genommen sehen wir eben...
Die einzigen anderen Wesen, die so etwas wie eine Stadt hervorgebracht haben, sind in sozialen Verbänden lebende Insekten. Aber sie sind so klein und ihr Ressourcenbedarf ist so gering, dass ein paar Hektar Habitat alles ist, was sie zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse brauchen. Im Gegensatz dazu halten wir ganze Kontinente besetzt und unsere Städte gleichen in ihrer Komplexität einem Regenwald. In Städten ist so gut wie jeder Beruf spezialisiert. Bloß Sekretärin zu sein reicht nicht mehr. Man muss schon Notariatssekretärin oder Chefarztsekretärin oder etwas in der Art sein. Und ein Mediziner bringt es weiter, wenn er kein einfacher praktischer Arzt ist, sondern Sportorthopäde, Proktologe oder Spezialist für Geriatrie. Das ist das menschliche Äquivalent zu einem Leben als Matanim-Couscous oder Goldkröte. Und in der Natur sieht man solche Arten nur in Regenwäldern, weil nur da der Nachschub an Energie und Feuchtigkeit groß und regelmäßig genug ist, um solche komplexen und großen Ansammlungen von Lebensformen gedeihen zu lassen. Wenn wir einem Regenwald auch nur für kurze Zeit das Wasser oder das Sonnenlicht wegnehmen, wird er, wie wir gesehen haben, aller Wahrscheinlichkeit nach kollabieren und seine hochspezialisierten Bewohner werden aussterben. In Teilen Costa Ricas und Papua-Neuguineas hat der Klimawandel das bereits zu Wege gebracht. Und für Regionen wie beispielsweise das Amazonasbecken wird es vorausgesagt. Jetzt lassen Sie uns ein Gedankenexperiment machen. Denken Sie an eine Großstadt, mit der Sie vertraut sind, und stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Ihre Bewohner eines Morgens aufwachten und feststellten, dass kein Wasser mehr aus den Hähnen kommt. Keine Kleidung könnte gewaschen werden, keine Toilettenspülung würde funktionieren, Dreck würde sich ansammeln und die Menschen würden sehr schnell unter Durst leiden. Und stellen Sie sich die Folgen vor, wenn der Benzin- oder Dieselnachschub ausbliebe. Lebensmittel könnten nicht mehr geliefert, Müll nicht entsorgt werden und die Menschen könnten nicht an ihre Arbeitsplätze kommen. Könnte der Klimawandel die Ressourcen bedrohen, die Städte zum Überleben brauchen? Der Physiker Stephen Hawking hat gesagt, dass ein tausendjähriger CO2-Anstieg die Oberfläche unseres Planeten zum Kochen bringen würde und die Menschen dann woanders Zuflucht suchen müssten. Es ist ein extremer Standpunkt. Eher im Mittelfeld liegen die Ansichten von Jared Diamond, der den Zusammenbruch untergegangener Zivilisationen untersucht hat. Er stellte fest, dass die Erschöpfung der Ressourcen ein Hauptgrund war, warum große, komplexe, sogar des Schreibens kundige Gesellschaften wie die der Maya scheiterten. Faktisch könnte ein rapider Klimaumschwung unsere globale Gesellschaft einem vergleichbaren Stress aussetzen. Denn dabei würden die Nachschubquellen für Wasser und Lebensmittel verlagert und auch deren Menge verändert. Menschen scheinen ewige Optimisten zu sein, wenn es um ihre Anpassungsfähigkeit geht. Und angesichts einer derartigen Möglichkeit haben die, mit denen ich gesprochen habe, vorgeschlagen, das Wasser in Wasserstoffkraftwerken zu erzeugen, Eisberge abzutauen oder Getreide in Hydrokultur anzubauen. Solche Maßnahmen könnten wenigen Privilegierten weiterhelfen. Aber die Problematik ist so gigantisch und es würde so lange dauern, bis solche technischen Lösungen in globalem Maßstab umgesetzt wären, dass bei einem raschen Klimawandel für die große Mehrheit von uns keine Chance bliebe.
What is the deal with
the
Thank you.
Atrasen, Afusu Atrasen, Haket Mulet, Kaudne Watretu Feta Imit, Afusu Atrasen Hake, Afusu Atrasen Hake, Tumulet, Kaudne Watretu Feta Imit, Ate Watuse. Ate ватусе, туфет зидерт, азиделя, туфет зид.
Deutschlandfunk.
Die Nachrichten. Die Bundeswehr muss nach Einschätzung von Kanzlerin Merkel bei ihrem Libanon-Einsatz mit einem robusten Mandat ausgestattet werden. Es habe keinen Sinn, einfach nur zuzuschauen, wenn beispielsweise das Waffenembargo.
Das Zentrum der norwegischen Offshore-Industrie, Schlüsselstadt des Handels und der Schifffahrt, eine der ältesten, schönsten und reichsten Städte Norwegens, lag so gut wie ungeschützt direkt am Meer. Lediglich eine Reihe flacher Inselchen erstreckte sich oberhalb des Hafens, verbunden durch Brücken. Unmittelbar vor dem Eintreffen der Welle war eine Warnung der norwegischen Regierung an die Behörden der Stadt ergangen, die sofort über alle Radio- und Fernsehstationen und via Internet verbreitet wurde, aber es blieb lächerlich wenig Zeit. An eine Evakuierung war nicht mehr zu denken. Der Warnung folgte ein beispielloses Durcheinander in den Straßen. Niemand konnte sich recht vorstellen, was da auf Stavanger zukam. Anders als in den Anrainerstaaten des Pazifik, die seit Menschengedenken mit Tsunamis lebten, gab es im Atlantikraum, in Europa und im Mittelmeer keine Warncenter. Während das PTWS, das Pacific Tsunami Warning System, mit Hauptsitz auf Hawaii, in über 20 Pazifikstaaten vertreten war, zu denen von Alaska über Japan und Australien bis Chile und Peru so ziemlich jede Küstennation gehörte, wusste man in einem Land wie Norwegen nicht das Geringste über Tsunamis. Nicht zuletzt darum verstrichen die letzten Minuten Stavangers in ratlosem Entsetzen.
In Schätzings Roman werden die Naturkatastrophen, die plötzlich und in steigender Intensität über die Menschheit hereinbrechen, von einer intelligenten Lebensform in den Weltmeeren gesteuert, die sich vor 200 Millionen Jahren im Urozean entwickelte.
Selbst ein visionärer Wissenschaftler wie James Lovelock würde nicht so weit gehen, von einem bewussten Racheakt der Natur an den Menschen zu sprechen. Aber seine Gaia-Theorie liefert den Rahmen, um zu erklären, was passiert, wenn in einem hochkomplexen System in relativ kurzer Zeit bestimmte Komponenten verändert werden.
Die Erhöhung der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre, gemessen in Parts per Million, PPM, seit dem Beginn der industriellen Revolution, ist ein Leitparameter, dessen Veränderung das ganze System beeinflusst.
Wie diese Beeinflussung funktioniert, könne man am deutlichsten am Beispiel der arktischen und antarktischen Eisflächen sehen, meint Hans-Joachim Schellenhuber. Je mehr Eis verschwindet, desto schneller nähern wir uns einer Schwelle, die zu irreversiblen Veränderungen führt.
Das westantarktische Eisschild ist ein ähnlicher, wie ich das gerne bezeichne, Tipping Point oder Kippschalter im System. Wir nehmen an, die meisten Experten nehmen an, dass das Abschmelzen länger dauern würde als bei Grönland, dass die Temperaturerhöhung etwas größer sein müsste. Aber es ist ein absoluter Kandidat auch. Und im Grönlandeis sind etwa 7 Meter globaler Meeresspiegel gebunden, in der Westantarktis 6 Meter nochmal. Für das Zusammenrechnen schon eine ganze Menge. Ja. Es ist nicht viel Holz, sondern viel Wasser. Ja. In der Ostantarktis sind natürlich die größten Wassermassen gebunden, nicht? Wenn das komplett abschmilzt, dann kriegen wir 50, 70 Meter Meeresspiegelanstieg, etwas in der Art. Wir hatten gerade eine Tagung vor 3 Wochen in Brüssel, wo ein berühmter Kollege diese Rechnungen einmal vorgestellt hat, dass wenn wir zum Beispiel CO2 in der Atmosphäre, und jetzt kommen wir wieder auf die berühmten PPM auch zurück, wenn es dauerhaft über 750 gehalten würde, dann könnte die Erde komplett eisfrei werden. Es könnte selbst die Antarktis irreversibel abschmelzen. Irreversibel heißt für die nächsten 50, 60.000 Jahre, weil dann ist eigentlich erst im System die nächste Eiszeit vorprogrammiert. Und das ist ziemlich lange, 60.000 Jahre, nicht? Ich sollte dann auch dazu sagen, weil diese Zahlen sich auch ein bisschen utopisch anhören. Wir hatten vor Beginn der industriellen Revolution 270 ppm auf der Erde, CO2. Wir haben jetzt 380. Das heißt, wir haben in ganz wenigen Jahren, 250 Jahren, haben wir um 40% erhöht einen der Leitparameter dieses Planeten. Bei Business as usual, wenn Sie einfach rechnen, ohne Klimaschutzmaßnahmen, können wir Ende des Jahrhunderts schon bei 1000 ppm sein, also schon weit über diese 750 hinaus. Man muss sich einfach die Größenordnung des Problems vor Augen führen.
Das Abschmelzen der arktischen Polkappen verstärkt durch einen Rückkoppelungseffekt die Erwärmung der Erde. Weiße Flächen strahlen viel mehr Sonnenlicht zurück ins All als das Land oder dunkle Wasserflächen.
Die Erwärmung lässt die Eisflächen schrumpfen und der damit verbundene Rückgang der Albedo, also der Weißigkeit der Erde, heizt das Klima weiter an.
Was wiederum das Abschmelzen von Gletschern und Packeis beschleunigt. Die dramatischen Vorgänge in der Antarktis beschreibt Tim Flannery in seinem Buch Wir Wettermacher.
Die ersten dramatischen Anzeichen für trübe Aussichten wurden im Februar 2002 bekannt, als das Eisschelf Larsen B mit 3250 Quadratkilometern so groß wie Luxemburg binnen weniger Wochen auseinanderbrach. Die Wissenschaftler wussten zwar, dass die antarktische Halbinsel sich schneller erwärmt als so gut wie jede andere Gegend der Erde, aber wie schnell und abrupt Larsen B kollabierte, schockierte viele. Im Nachhinein fanden die Wissenschaftler heraus, dass es eine wichtige und bislang übersehene Ausnahme von der Regel gibt, das Schmelzen des Packeis nicht den Meeresspiegel verändert. Fast unmittelbar nach dem Zusammenbruch begannen die Gletscher, die sich in Richtung des jetzt fragmentierten Eischelfs vorschieben, schneller zu fließen. Gletscher bewegen sich natürlich viel langsamer als Flüsse, aber sie fließen tatsächlich. Und der Zusammenbruch von Larsen B zeigte überdeutlich, dass einer der wichtigsten Faktoren, die das Tempo eines Gletschers bestimmen, die Eismasse an seinem Zungenende ist. Ein dickes Eisfeld fungiert ganz ähnlich wie ein Damm und bremst die Bewegung des Gletschers Richtung Meer und damit auch die Geschwindigkeit seines Abschmelzens. Ist der Eisdamm weg, nimmt der Gletscher sozusagen Fahrt auf. Es ist schwierig und kostspielig, die Gletscher und Eisfelder der Antarktis zu untersuchen. Doch was mit Larsen B geschah, brachte die Wissenschaftler rasch dazu, sowohl die Details seines Untergangs als auch die anderen Eisschelfe genau zu prüfen. Im Jahr 2003 enthüllte eine Untersuchung, bei der im Lauf von 10 Jahren gesammelte Satellitendaten zusammengefasst wurden, den eigentlichen Grund für den Zusammenbruch des Larsen-Eisschelfs. Die Erwärmung sowohl der Atmosphäre als auch des Ozeans ließ das Eis in den Sommern an der Ober- und an der Unterseite gleichermaßen schmelzen, bis es so dünn und von Spalten durchzogen war, dass sein Zerbrechen unvermeidlich wurde. Das Abschmelzen des Eises von unten war dabei der wichtigste Faktor. Das Tiefenwasser des Weddellmeers, das am Eisschelf entlang fließt, war noch immer kalt genug, um einen Menschen binnen Minuten zu töten. Es hatte sich aber seit 1973 um 0,32 Grad Celsius erwärmt und das reichte aus, um das Abschmelzen in Gang zu setzen. In der Wissenschaft von den Eisschilden hat sich vieles so rasch verändert und die Trägheit des Schwergewichts Ozean ist so groß, dass die Klimaforscher jetzt diskutieren, ob die Menschen schon den Schalter umgelegt haben, der zu einer eisfreien Erde führen wird. Wenn ja, haben wir unseren Planeten und uns selbst bereits zu einem Ansteigen des Meeresspiegels um rund 67 Meter verdammt. Die nächste große Frage lautet dann, wie lange braucht das Eis zum Abschmelzen? Viele Wissenschaftler glauben, dass unabhängig vom Umfang des zu erwartenden Abschmelzens das Steigen des Meeresspiegels massiv nach 2050 einsetzen wird, und es Jahrtausende dauern wird, bis alles Eis geschmolzen ist. Dennoch sagen einige Wissenschaftler einen um 3 bis 6 Meter höheren Meeresspiegelanstieg im Verlauf von 1 bis 2 Jahrhunderten voraus.
Es gäbe keinen Grund, in Untergangsstimmung zu verfallen, meint Professor Schellenhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Noch hätten wir genug Zeit, um das Schlimmste abzuwenden.
Allerdings gibt es auch keine Rechtfertigung dafür, einfach so weiterzumachen wie bisher und darauf zu vertrauen, dass neue Technologien in der Zukunft alle Probleme lösen werden.
Wie wenig auch die modernste Technik gegen den entfesselten Ozean ausrichten kann, zeigt Frank Schätzing in seinem Buch vom Aufstand der Natur gegen eine Menschheit, die glaubt, mit Business as usual ewig weitermachen zu können.
Die Welle brach über die Stadt herein, ohne dass jemand rechtzeitig herausgefunden hatte. Noch während sie die Pfeiler der Inselbrücken knickte, wuchs sie weiter an. Unmittelbar vor der Stadt türmte sich der Tsunami zu ganzen 30 Meter Höhe auf, aber aufgrund seiner extremen Wellenlänge brach er nicht sofort, sondern knallte senkrecht gegen die Hafenbefestigungen, schlug Kais und Gebäude in Stücke und raste weiter stadteinwärts. Die Altstadt mit ihren historischen Holzhäusern aus dem späten 17. und frühen 18. Jahrhundert wurde dem Erdboden gleichgemacht. Im Worgen, dem alten Hafenbecken, staute sich die Welle und fiel über die Innenstadt her. In Stavangers ältestem Gebäude, der anglo-normannischen Domkirche, schlugen die Fluten zuerst sämtliche Fenster aus, bevor sie die Mauern zum Einsturz brachten. Und auch diese Trümmer trugen sie mit sich fort. Was immer im Weg stand, wurde mit der Wucht eines Raketenangriffs weggefegt. Nicht nur das Wasser zerstörte die Stadt, sondern auch mitgeführter Schlamm, tonnenschwere Steine, Schiffe und Autos, die wie Geschosse einschlugen. Inzwischen hatte sich die vertikale Wand in einen Berg aus tosender Gischt verwandelt. Der Tsunami wälzte sich nun weniger schnell durch die Straßen, dafür chaotisch turbulent. In der Gischt wurde Luft eingeschlossen und beim Aufprall komprimiert, was einen Druck von 15 Bar erzeugte, genug um Panzerplatten zu zerbeulen. Das Wasser knickte Bäume wie Streichhölzer. Sie wurden Teil des Bombardements. Keine Minute, nachdem die Welle auf die ersten Befestigungen geprallt war, waren die kompletten Hafenanlagen vernichtet, die dahinterliegenden Viertel zerstört. Noch während die Wassermassen durch die Straßen schossen, erschütterten die ersten Explosionen die Stadt. Für die Menschen in Stavanger gab es nicht die geringste Überlebenschance. Wer versuchte, vor der Wasserwand davonzulaufen, die plötzlich in den Himmel ragte, rannte vergeblich. Die überwiegende Anzahl der Opfer wurde erschlagen. Das Wasser war wie Beton. Man spürte nichts. Kaum anders erging es denen, die wie durch ein Wunder den Aufprall überlebten, um dann gegen Häuser geschmettert oder zwischen Trümmerteilen zermalmt zu werden. Nach weiteren 2 Minuten hatte die Gischt die Vororte Stavangers erreicht. Je geräumiger sie sich verteilte, desto flacher wurde die brodelnde Flut. Immer noch nahm ihre Geschwindigkeit ab. Das Wasser tobte und spritzte durch die Straßen und wer hineingeriet, war hoffnungslos verloren. Aber dafür hielten die meisten Häuser dem Druck fürs Erste stand. Wer sich deswegen in Sicherheit wähnte, freute sich dennoch zu früh. Denn der Tsunami verbreitete seinen Schrecken nicht nur bei der Ankunft. Fast noch schlimmer war es, wenn er ging. Eine Stunde, nachdem der Kontinentalhang abgerutscht war, hatte die nordeuropäische Offshore-Industrie aufgehört zu existieren. Fast alle Küstenstädte des umliegenden Festlands waren teilweise bis vollständig zerstört. Hunderttausende hatten ihr Leben verloren. Lediglich Island und Spitzbergen, ohnehin dünn besiedelt, waren ohne Todesopfer davongekommen. Die gemeinsame Expedition von Thorvaldsson und Sonne hatten erkennen lassen, dass die Würmer auch im Norden Hydrate zersetzten, bis hinauf nach Tromsø. Der Hang war im Süden abgerutscht. Die Auswirkungen des Tsunami ließen vorerst keine Beschäftigung mit der Frage zu, ob auch mit einem Kollaps der nördlichen Kante zu rechnen sei. Möglicherweise hätte Gerhard Bormann eine Antwort darauf gefunden. Aber nicht einmal Bormann wusste, wo genau die Lawinen heruntergekommen waren. Und auch Jean-Jacques Albon, dem es gelungen war, die Thorvaldsson weit genug aufs offene Meer und damit in Sicherheit zu bringen, hatte keine Vorstellung von dem, was tief unten wirklich geschehen war. Fortgesetzt hallten Explosionen übers Meer und durch die Ruinen der Küstenstädte. In das Schreien und Weinen der Überlebenden mischten sich Hubschrauberdröhnen, Sirenengeheul und Lautsprecherdurchsagen. Es war eine Kakophonie des Grauens. Doch über all dem Lärm lag eine bleierne Stille. Die Stille des Todes. 3 Stunden vergingen, bis die letzte Welle zurück ins Meer geflossen war. Dann rutschte der nördliche Kontinentalhang ab.
Der große Luftozean. Die lange Nacht vom Klima. Von Harald Brandt. Es sprachen Marina Behnke, Bodo Primus, Michael Rotschopf und Götz Schulte. Ton Alexander Brennecke. Regie Harald Brandt. Redaktion Monika Künzel. Okay.